Eine Online-Agentur war vor 20 Jahren durchaus nicht üblich. Und online vor 20 Jahren, also ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, für mich war online vor 20 Jahren noch, ich habe mein Handy als Modem verwendet am Laptop, vielleicht ein langsames Internet zu Hause verwendet, aber so richtig flott in online unterwegs. Ich kann mich erinnern, als wir vor 15 Jahren Konzerte organisiert haben mit der Agentur, die ich hatte, hatten wir tatsächlich noch Anzeigen in Zeitungen geschaltet, Flyer und Plakate verteilt. Aber, und deswegen erwähne ich es, heute ist online omnipräsent und ich habe heute eine Gästin im Podcast, auf die ich besonders froh bin, sie heute interviewen zu dürfen. Birgit Kopcic ist zu Besuch. Birgit Kopcic ist Expertin für Online-Marketing. Sie ist, und jetzt halte ich fest, sie nennt sich auch selbst Marketingstrategin. Was das ist und was das im Endeffekt bedeutet, darfst du uns gleich selbst erzählen. Aber sie ist vor allem auch spezialisiert seit über 20 Jahren auf Online, macht aber auch die ganzen Präsenzmarketing-Geschichten, die du und ich so kennen aus dem tagtäglichen Marketinggeschehen um uns rum und hat das Besondere, sie ist auch systemisch ausgebildet. Vermutet man jetzt in einer ganz anderen Richtung? Nein, sie kombiniert das ins Marketing rein für ihre Kundinnen und Kunden. Damit sei herzlich willkommen im Podcast Happy Erfolgreich. Hoffentlich deinem Lieblingspodcast. Mein Name ist Patrick Ries. Bei mir geht es ja darum, Menschen zu helfen, mit mehr Leichtigkeit erfolgreicher zu werden. Und das tue ich üblicherweise auf Bühnen, in Workshops, in Coachings, aber auch im Podcast durch spannende Interviewgäste. Und damit, liebe Birgit Kopcic, sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Was heißt denn Marketingstrategin? Was bist du denn wirklich?
Vielen Dank für die Einladung erstmal. Und ich bin sehr gerne gekommen. Und ja, Marketingstrategin, es ist wie alles in meinem Business, ist alles strategisch.
Alles strategisch.
Und, alles strategisch. Alles wird hinterfragt und überlegt, bevor es ausgesprochen wird und auch so diese Betitelung. Und ich verstehe in einer Marketingstrategin tatsächlich die Integration ins Unternehmen von Marketing und Unternehmen, also dass alles vereint wird. Im Unternehmen einfach zu platzieren, das Unternehmen mitzunehmen, als auch die Menschen und vor allen Dingen das Marketing zu vernetzen. Das klingt jetzt zwar ein bisschen einfach, aber das ist oftmals gar nicht so einfach.
Was mich zu der Frage führt, sollte das denn nicht üblicherweise immer der Fall sein, dass Marketing ins Unternehmen strategisch eingebunden ist? Also was erlebst du denn bei, jetzt bitte keine Namen nennen, aber bei Kunden, wo du sagst, da hat das gefehlt, bevor wir ins Gespräch gekommen sind.
Das ist tatsächlich also häufiger der Fall, als man sich das vorstellen kann.
Dass es getrennt ist und nicht strategisch ineinander greift.
Ja, ja.
Okay, wie sieht das aus?
Entschuldigung.
Wie sieht das aus, ganz konkret?
Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt in Familienunternehmen gehen oder in gewachsene Unternehmen, die eben nicht erst seit gestern existieren, dann gibt es ja meistens verschiedene Abteilungen und die haben oftmals ihr eigenes Marketing. Und da gibt es keine Vernetzung. Und das ist dann eben nicht unternehmensweit vernetzt und verbunden, sondern jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Und da gilt es tatsächlich, Menschen und Marketing mitzunehmen.
Habe ich jetzt richtig verstanden? Du bist häufig in größeren Unternehmen mit verschiedenen Marketingabteilungen, die unterschiedliche Zielrichtungen haben, aber nicht miteinander vernetzt sind.
Das sind gar nicht immer Abteilungen, sondern das sind einfach, also als gar nicht Marketing mit Abteilungen, sondern einfach Abteilungen. Und die haben manchmal gar keine Marketingabteilung, sondern die machen das dann auch mal so selbst. Also das kommt schon öfters vor in Familienunternehmen. Es gibt natürlich auch Einzelpersonen im Marketing. Und was es dort bedeutet, das mitzunehmen, ist tatsächlich dann auch wiederum die Position ins Marketing, dass diese Vernetzung stattfindet, auch in kleinen Unternehmen. Das ist ja häufig gar nicht immer so gegeben.
Spannend. Und ich hatte gedacht, dass das wäre normal, dass man sich als Unternehmer und als Mitarbeiter mit Marketing und all dem vernetzt. Lass uns da gleich mal nochmal praktisch einsteigen, wie so die Arbeit von dir aussieht. Aber zunächst finde ich es sehr, sehr spannend, mal zu gucken, wer ist denn die Birgit Kopcic, die jetzt mir hier im Zoom-Call gegenüber ist? Wie hast du denn angefangen? Wie bist du überhaupt zu dem Thema Marketing gekommen?
Das ist sehr spannend. Angefangen hat es eigentlich schon in meiner ersten Ausbildung, weil da war nicht Marketing ein Teil davon. Das ist eine kaufmännische Ausbildung und dann bin ich nochmal über das Kreative gegangen, also über die Zeichengeschichte, also Bauzeichner und Zeichenarchitektur. Da kam das Grafische dann dazu. Und nach dem Berufswechsel habe ich gedacht, so Redakteurin wäre eigentlich ganz gut. Da fing das Internet gerade an und habe mich beworben auf eine Redaktionsstelle. Und dann meinte dann der Arbeitgeber, ja Moment, mit deinen Qualifikationen würde ich dich lieber im Online-Marketing sehen. Na ja, gut, da kann ich auch schreiben, machen wir das. Und so bin ich tatsächlich ins Online-Marketing reingeschlittert und habe zugeschaut, wie die Branche sich neu erfindet, überhaupt erfindet. Also ich war auch auf der ersten Online-Marketing-Messe, damals noch in Düsseldorf. Und ja, das ist mein Werdegang. Das war 2001 war die erste Messe.
Das ist also jetzt 25 Jahre her.
Ja.
Da war von Online-Marketing noch kaum die Rede. Wenn man nicht in dem Zirkel drin war, hat man wahrscheinlich auch von der Messe und all dem drumherum gar nicht so viel mitbekommen.
Ja, ja, das ist richtig.
Ja, aus was bestand denn damals die Arbeit, Online-Marketing zu betreiben? War das eine Online-Redaktion oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, das war ein Unternehmen mit Sitz in Zweibrück. Und wir haben da die bestehenden Webseiten vermarktet. Das heißt, wir haben Werbeplätze verkauft. Wir haben aber auch damals schon angefangen mit E-Mail-Marketing in den kleinsten Kinderschuhen. Und ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, an so schöne Bannerplätze und all die Sachen. Ja, und die haben wir dann vermarktet und Werbeeinnahmen generiert.
Also Bannerplätze, darf ich, wenn ich mich richtig erinnere, an Webseiten denken, wo du irgendwo Text und Bilder vor dir hast, weil du die halt suchst oder den Mehrwert rausgenerierst und dann nebendran Werbeplatzierungen sind, ähnlich wie in einer Zeitung man das kennt, dass neben dem Text eine Anzeige platziert ist.
Richtig, genau. Mhm.
So hat ja, damals war das ja noch auch strikt getrennt. Das ist gar nicht so verwochen gewesen, wie das heute ist. Und schon gar nicht so getrackt, dass wenn man heute über ein besonderes Buch nachdenkt, plötzlich in Instagram, in Facebook, in Google und überall das gleiche Buch nochmal vorgeschlagen bekommt oder gleiche Themen. Spannend. Ja. Das heißt, ihr habt das Thema mit aufgebaut, Online-Marketing. Und das, was man heute neudeutsch Kampagnen nennt.
Genau.
Wie geht dein Lebensweg weiter? Ja, du wolltest noch was erklären.
Gerne. Ja, wir haben auch die Webseiten selber betrieben und haben auch die Inhalte gefüllt, daher die Redaktion, die Online-Redaktion. So mit Tipps des alltäglichen Lebens. Relativ unspektakulär, aber zu dem Zeitpunkt halt sehr spannend, dass es online war.
Ja, was heißt unspektakulär? Heute gibt es ja die Berufsgruppe der Copywriter, die für sich proklamiert, besonders gut Texte schreiben zu können. Das hast du damals in deiner redaktionellen, journalistischen Ausbildung ja dann drin gehabt.
Ja, das stimmt. Wenn man es so betrachtet, ist das korrekt.
Ja, klasse. Wie ging es dann weiter bei dir? Ihr habt dann die Webseite betrieben, ihr habt die Online-Werbeplätze vermarktet, ihr habt die ersten E-Mail-Kampagnen gemacht, um Werbeplätze verkaufen zu können. Mhm. Wie ging's
weiter? Und tatsächlich Werbung über E-Mail-Marketing, also über diese E-Mails Werbung geschaltet. Auch damals schon Standalone-E-Mailing, also reine Werbe-E-Mails. Und über diese Webseiten hat die Interessenten eingesammelt und die dann eben diese E-Mails erhalten haben.
Was heißt jetzt Standalone-E-Mail?
Das heißt, es ist ein Newsletter, also kein Newsletter, sondern es ist eine Werbe-E-Mail. Da ist rein Werbung drin. Da ist kein redaktioneller Teil, sondern es ist der Werbefaktor von dieser Kampagne.
Genau. Okay. Und das war im, wenn ich mir das so vorstelle, ähnlich wie kurz vorher noch per Post die Werbung reingeflattert ist, nur jetzt per E-Mail.
Ja.
Heute geht ja der Trend, und lassen wir uns mal ganz kurz ins Thema reinspringen, bevor wir an deinem Lebenslauf weitermachen, der Trend dahin zu sagen, Werbe-E-Mails sollten gar nicht mehr nach Werbung aussehen. Sie mögen doch immer wieder einen Mehrwert geben, weil wir zugespammt werden und ja, irgendwie ja nichts mehr lesen an E-Mails, wenn es nicht wirklich uns triggert und Relevanz hat. Wie hat das denn damals funktioniert, dass reine Werbe-E-Mails gelesen wurden und auch funktioniert haben?
Im Prinzip genauso wie heute. Die Abonnenten haben sich ja registriert für das Interesse an diesen Informationen zu erhalten. Und dann bekommen sie ein Newsletter und immer mal wieder halt auch nur eine Werbe-E-Mail. Und das war aber thematisch dann passend zu dem, was sie sich ausgesucht haben. Zielgruppen genau.
Also damals auch schon Zielgruppen genau. Und die Systeme waren durchaus schon fortschrittlicher, als man sich das heute vorstellt.
Ja.
Sehr toll. Aber dein Lebensweg ging ja weiter. Nimm uns mal mit, weil du hast ja gesagt, es ist spannend und ich weiß ja aus dem Vorgespräch, dass es sehr spannend ist. Wie ging es bei dir anschließend weiter?
Ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht und habe dann aber gemerkt, es ist zum Teil nicht so, wie ich es gestalten würde. Und da wuchs in mir so das Bedürfnis, die Online-Marketing-Agentur zu gründen. Da habe ich mir dann sehr viel Gedanken gemacht, auch um den Namen. Da habe ich gemerkt, ja, da fängt es ja schon an mit dem Marketing. Wie benenne ich mich, dass ich langfristig wirke, dass der Name auch in allen Sprachen sprechbar ist. Also ich habe mir da sehr große Gedanken drum gemacht und habe dann tatsächlich gegründet die Agentur Phase Grün Online Marketing und in dem Tief der Online-Branche. Also da ist die Online-Branche gerade das erste Mal zusammengebrochen und alles, was nicht auf guten Füßen stand, wurde dann quasi eliminiert. Und in dieser schwierigen Zeit habe ich meine Agentur gegründet.
Was war damals passiert, warum der Online-Markt oder der Online-Markt zusammengebrochen ist?
Es war die damalige Dotcom-Blase. Es gab einfach zu viele nicht relevante Themen. Es wurde sehr viel Fake versendet und erstellt sozusagen. Und ja, dann hat der Markt sich nicht mehr getragen und viele Unternehmen sind damals auch wieder weg gewesen. Also er hat sich bereinigt.
Mhm. Ja. Aber du hast die Phase Grün, deine Online-Agentur, genau zu der Zeit gegründet, als es auf dem Markt so schwierig wurde. Ja. Und seitdem sind ja schon über 20 Jahre jetzt vergangen, wo ihr auf dem Markt seid. Was habt ihr denn damals angeboten? Was war das Spezielle bei euch?
Spezielle war tatsächlich das E-Mail-Marketing. Also im E-Mail-Marketing gibt es ja verschiedene Software-Systeme und wir haben da eine große Expertise über wann versendet man was, wie versendet man was, wo muss man quasi ein White-Label haben und wie muss es aufgebaut sein. Das war damals schon unsere Stärke und aber auch unsere Geschäftspartner, die wir zu dem Zeitpunkt auch schnell aufgebaut haben, die über diese Abonnentenlisten verfügten. Und so konnten wir Kampagnen für andere gestalten und über Fremdadresslisten einbuchen.
Jetzt waren ein paar spanische Wörter mit drin. Also spanische Dörfer für mich, Fachbegriffe. Was heißt denn White Labeln in einer E-Mail-Kampagne? Und wie sieht das dann so praktisch aus, die Kunden, sagst du, das sind Firmen, die haben schon E-Mail-Adresslisten, aber die haben sie nicht richtig genutzt. Also was habt ihr damals gemacht, was dann eben ja den Mehrwert im Marketing, im E-Mail-Marketing für diese Firmen gebracht hat?
Naja, es gibt zwei verschiedene Adresslisten. Einmal die Adresslisten von Fremdanbietern. Das heißt, das sind Listen, die nicht dem Kunden gehören. Die kann man anmieten. Und es gibt aber auch diese eigenen Listen von Kunden, worüber man einen Newsletter verschicken darf. Und White Label bedeutet, dass diese E-Mail-Adressen sind ja bei verschiedenen Hostern gehostet. Und damit diese E-Mail-Adresse, also die E-Mails auch durchgehen, gibt es ein White Label-System. Und da waren damals halt die ganzen Softwareanbieter, die das angeboten haben, dass man diese HTML-E-Mail versenden darf oder versenden kann in größerem Maße und dann auch wirklich beim Kunden ankommt. Und nicht im Spam-Filter landet.
Nicht im Spam-Filter landet, darum geht es dann vor allem.
Genau.
Okay, und White Label, ist das ein technischer Fachbegriff oder hat das was, weil White Label kennt man ja heute, wenn Bosch eine White Label Waschmaschine verkauft, dann wird die eben nicht mit Bosch gelabelt, sondern dann steht Hans Kuck in die Luftfirma drauf, irgendein Tochterunternehmen oder Aldi macht ja auch viel Personal Brand, aber da muss jetzt erstmal White gelabelt werden. Also sprich, es findet eben nicht der Markenname quasi darauf statt. Wie ist das? Ist das ähnlich im E-Mail-Marketing?
Man könnte es, glaube ich, so auch bezeichnen, aber es geht darum, dass der E-Mail-Anbieter, der verschickt, bei dem E-Mail-Empfänger quasi auf die saubere Liste kommt, auf die weiße saubere Liste.
Auf die weiße saubere Liste, da kommt White Label hierher.
Genau.
Dann ist ja gut, dass ich nachgefragt habe, weil das hätte ich jetzt nicht verstanden.
Ja, genau.
Das ist ja tatsächlich heute auch noch ein großes Problem, dass viele E-Mails, gerade wenn man große Kampagnen macht, bei sehr vielen Menschen dann im Spam landen.
Ja.
Was macht ihr da besonders, dass das eben nicht passiert? Weil das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die sich jetzt viele Zuhörer stellen, weil ganz viele gehen ja heute dazu über, selbst ihre E-Mail-Programme und Kampagnen zu launchen. Und es gibt ja tolle Software im Internet, die das ermöglicht, relativ einfach umzusetzen. Aber diese Problematik hat ja im Grunde jeder, dass viele dieser E-Mails dann im Spam landen.
Ja, das ist richtig. Und da kommt es halt tatsächlich im Endeffekt auf den E-Mail-Anbieter an, der die E-Mails verschickt selber. Dass diese E-Mail-Anbieter oder diese große Software-Anbieter, die verhandeln mit den Empfängeranbietern sozusagen und bekommen dann eben diese Zweitlisting sozusagen, dass sie eben diese E-Mails durchgehen lassen, was nicht zu 100% funktioniert, aber es ist doch schon sehr wichtig, dass es vorhanden ist und deswegen ist es einfacher, man benutzt eine Software, die das eben schon hat, und als dass man es selber verschickt. Also wenn jetzt du oder ich, wir haben jetzt einen Adressenpool und verschicken über unser eigenes Versandsystem, dann haben wir ja nicht dieses, also dann haben wir nichts mit denen gesprochen und unter Umständen kommen dann unsere ganzen Werbe-E-Mails einfach gar nicht an oder auch unsere ganzen Newsletter nicht an. Also das ist da an der Stelle wirklich schon wichtig, dass man einen professionellen Anbieter benutzt.
Und wahrscheinlich dann auch eine Agentur hat, die weiß, welche Anbieter sind gut, welche sind weniger gut, worauf muss ich achten bei dem Text und der Grafik, die ich gestalte, also dem Inhalt der E-Mails, dass es wirklich auch bestmöglich zum Kunden durchgeht und nicht irgendwo im Spam oder sogar im Nirvana dazwischen landet.
Ja, tatsächlich ist es dann an der Stelle schon einfach, aber ich sag mal so, ich schaue jetzt auch so ein kleines bisschen in die Zukunft und wir haben da schon eine ganz nette künstliche Intelligenz, die uns da sehr viel weiterhelfen kann.
In die Zukunft schauen wir gemeinsam nachher, weil ich weiß ja, dass das ein riesen Steckenpferd von dir ist, immer der Zeit so ein Stückchen voraus zu sein und du dich seit Jahren ja schon damit beschäftigst, was ist denn in 10, 20 Jahren und wie können wir uns jetzt schon in den Firmen vorbereiten, gerade im Marketing, bestmöglich vorbereitet zu sein für die Zeit, die da kommt. Aber lass uns da nochmal ganz kurz ein bisschen schieben. Du hast die Online-Agentur gegründet, vor allem, um E-Mail-Kampagnen-Marketing in die Firmen reinzutragen, die es vorher noch nicht genutzt haben.
Ja, um den Bereich überhaupt aufzubauen. Also ein ganz besonderes Augenmerk ist für mich tatsächlich auch heute noch, dass ich habe es vorhin gerade schon mal erwähnt bei uns in der Agentur, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass jemand in Abhängigkeit kommt, sondern ich möchte die Menschen dazu befähigen, dass sie es auch selber machen können. Gerne stehe ich bereit und gerne helfe ich, aber ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Kunde oder der Auftraggeber auch versteht, um was es geht und was wir machen. Und so habe ich in verschiedenen Unternehmen das Online-Marketing integriert und mit dem Offline-Marketing verbunden. So, jetzt habe ich den Faden verloren und die Frage war, glaube ich, eine andere.
Nee, das passt schon alles wunderbar. Lass uns mal gerade ganz praktisch einsteigen. Wenn du sagst, Online- und Offline-Marketing zu verbinden, gerade in der heutigen Zeit ja unerlässlich und viele Firmen, gerade inhabergeführte, kleinere Unternehmen, sind ja noch nicht so stark im Online-Markt unterwegs und ich würde mal vermuten, hinken so 10, 15 Jahre teilweise sogar nach. Weil wer heute nicht online präsent ist, nicht so groß präsent ist, dass egal, wo man hinguckt, es auch uniform und ja begreifbar ist, was macht denn dieses Unternehmen und was macht es denn wirklich? Und dass man die Videos und Fotos sieht und dann aber auch mal eine E-Mail kommt, der ist im Grunde ja online nicht präsent, nicht da. Mhm. Und wer heute online nicht da ist, selbst ein Maurer wird ja online heutzutage gesucht von vielen Menschen. Ne? Also was früher Google war, ist heute ChatGPT und Instagram und Facebook und LinkedIn. Wie sieht das praktisch aus? Ihr geht jetzt zu einem Unternehmen, was euch angefragt hat. Und was stellt ihr fest und was macht ihr dann mit dem Unternehmen?
Ja, also je nachdem, mit welcher Auftrag wir tatsächlich beauftragt sind. Also wenn wir erstmal schauen, also in der Regel gehe ich hin und schaue erstmal, was ist denn da? Was wurde bis jetzt gemacht? Und bei meistens wird doch irgendwas gemacht. Und das trage ich dann erstmal zusammen, analysiere, wie die Ergebnisse sind und schaue mir dann den kompletten Unternehmen an. Wo sind denn tatsächlich die Punkte, die wir übersehen haben bis jetzt, wo der Unternehmer eben noch gar nicht online ist oder nur bedingt, und erstellen dann kleine marketingstrategische Konzepte, wie man das jetzt verbinden könnte und vor allen Dingen, wie wir die Außendarstellung machen möchten. Also wie bringen wir es denn nach außen, über welche Kanäle, was ist wichtig? Und auch da ist tatsächlich nochmal das abzuwägen, wie viel offline, also wie viel offline braucht es denn noch? Oder wie viel offline braucht es denn wieder? Und wie viel online ist es? Weil da finde ich, es geht gerade wieder eine andere Schere auf.
Braucht es denn heutzutage noch offline? Also sprich, nicht Online-Präsenz, das, was man früher ja in Flyer, in Plakate, in Anzeigen gehabt hat?
Ja. Punkt.
Du sagtest gerade, die Schere geht wieder auf und ja. Wird das wieder mehr? Warum wird das wichtiger aus deiner Sicht?
Wir sind Menschen und wir leben mit allen Sinnen. Und online wird immer schneller. Es wird aber auch immer technischer, automatisierter. Und wir nehmen ja oft Nuancen gar nicht mehr wahr, sondern es ist so irgendwie so ein Bilderbrei. Also nicht umsonst gehen Katzenbilder, weil sie einfach unsere Emotionen ansprechen und aus dem ganzen Wust an Informationen rausstechen und uns quasi auf der Gefühlsebene kontaktieren. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass offline, wo greift es denn uns? Also wenn ich jetzt an einem Plakat vorbeilaufe und es spricht mich an, das ist was, das ist tatsächlich offline. Mhm. Aber im besten Fall verknüpfe ich natürlich das Offline mit dem Online. Heutzutage QR-Code etc. gibt ja ganz viele Möglichkeiten, um das zu verbinden, aber es ist trotzdem noch offline. Oder ich habe irgendwas Wertvolles, was ich präsentieren möchte, und dann brauche ich trotzdem noch eine Broschüre. Und die Broschüre ist was Haptisches. Und da geht's wieder in die Emotionen und ins Gefühl. Und an der Stelle ist das Marketing eben nochmal offline.
Und ich glaube, das macht ja auch Sinn. Also wenn ich mal von mir ausgehe, so ein Flyer oder was in der Hand zu haben oder eine Broschüre, in der ich blättern kann, in der ich wirken lassen kann, was ich sehe und was ich fühle, das hat durchaus ja nochmal was anderes, als mit einem Zeigefinger schnell durch Instagram oder LinkedIn durchzuscrollen, wo ich ja häufig gar nicht so lang an den Informationen hängen bleibe, wie wenn ich so eine Broschüre in der Hand habe.
Ja. Und das ist, deswegen sage ich, die Schere geht gerade da nochmal auf, weil wir einfach von dem Digitalen viel zu überflutet sind und es ist einfach zu technisch. Und wenn wir was in der Hand haben, natürlich muss ich es verknüpfen mit dem Internet und natürlich muss ich es online haben. Ich kann es eben nicht nur auf einer Seite haben, aber das ist ja genau das, was uns anspricht. Am besten Fall habe ich diese Broschüre natürlich auch noch in einem Video und kann mir online nochmal dieses Gefühl zurückrufen. Ja, die Verbindung ist das.
Und das ist diese Verbindung, die du eben auch erwähnt hattest, zwischen online und offline, also sprich der Welt, die ich haptisch habe, die ich in den Fingern haben kann und der Welt, wenn ich ins Handy, in den Laptop oder ins Tablet reingucke.
Ja.
Ja, du sagtest, die Schere geht wieder auf. Das hast du jetzt mehrfach betont. Mhm. Haben denn die Firmen das vernachlässigt dann in den letzten Jahren, dass du sagst, das kommt jetzt wieder oder bekommt wieder mehr Wichtigkeit?
Ich sehe das schon so. Also es ging ja alles immer ins Online und es ist online, es ist wichtig. Und dann ist es so eine Broschüre oder egal was es ist, wenn man etwas druckt oder ich sag mal Bürotassen. Ganz einfache, simple Dinge. Ein Geschäft auszustatten mit einem eigenen Geschirr, das ist was ganz anderes. Und das ist was Haptisches, das ist was, was bleibt. Das bleibt auch in Erinnerung. Und ja, das wurde vernachlässigt und kommt jetzt wieder, weil wir eben, wie gesagt, digital zu überflutet sind und dann Wertigkeiten, also haptische Sachen eine Wertigkeit bekommen oder was mich emotional anspricht.
Mhm. Spannend. Ich erinnere mich gerade, kam gerade so ein Bild in mir hoch, wie vor, ich glaube, 10, 15 Jahren war das, viele in meinem Bekanntenkreis mir gesagt haben, du musst dir so einen E-Book-Reader holen und du kannst jetzt am Strand liegen und du kannst im Bett lesen. Und ich habe mir dann auch so eins gekauft und habe es ausprobiert. Ich lese bis heute Bücher, weil sie einfach toll in der Hand sind und weil sie mich mal wegnehmen vom Bildschirm, von dieser Flut an Informationen und einfach mal nochmal was, ja, was Haptisches, also was in der Hand haltend ist. Und das hat emotional auch eine andere Bedeutung und bringt auch, ich glaube, einen anderen Fokus. Und wenn du gerade diese Bürotasse erwähnst, viele Menschen verwenden ja tatsächlich regelmäßig die gleichen Tassen, weil da irgendwas Emotionales mit verbunden ist. Mhm. Auch gerade in großen Firmen gehen ja viele an den Schrank und haben so ihre Lieblingstassen in dem Schrank stehen und nicht unbedingt die Tasse XY, die sie dann greifen. Und wenn da das Logo vom Unternehmen ist oder von dem Partnerunternehmen, transportiere ich ja auch was Emotionales in dem Moment mit.
Ja. Es geht auch da im Endeffekt wieder um Wertigkeit. Ne?
Mhm.
Ja, und um Emotionen, Gefühle. Mhm.
Ja. Jetzt springe ich ein bisschen hin und her. Wir kommen auch nochmal zu deinem Lebenslauf zurück.
Alles gut.
Aber wenn du gerade von Wertigkeit und Emotionen sprichst, Emotion ist ja das, was, glaube ich, die gute von der nicht so guten Werbung unterscheidet. Also sprich, wir Menschen fühlen uns ja dahin gezogen, wo eben emotional irgendwas uns anspricht. Wie ist es online? Ist es im Moment ja eine riesen Herausforderung, überhaupt rauszustechen in dieser Masse an Informationen? Du wirst jetzt, ich habe eben zu gespammt gesagt, andere sagen, es ist ein Overflow, also es sind viel zu viele Informationen. Die jüngere Generation, der wird ja nachgesagt, sie bleibt noch nicht mal eine Sekunde an einem Bild oder Text hängen. Ich weiß gar nicht, wie schnell die erfassen, aber scheinbar fliegen die Informationen ja nur so vor dem Gesicht durch den Bildschirm. Wie kann man es denn schaffen, als Unternehmen oder als Selbstständige emotional trotzdem herauszustechen und für die Zielgruppe relevant zu sein?
Ja, da kommen wir jetzt quasi tatsächlich nochmal zu dem Oldschool zurück. Also früher hat man gesagt, wenn du eine Zeitungsanzeige machst, dann machst du bitte dreimal. Weil erst nach dem dritten Mal wirst du überhaupt wahrgenommen. Und das ist letztendlich im digitalen Bereich ähnlich, dann brauchst du es aber nicht dreimal, sondern dann brauchst du Millionenmal. Also mittlerweile ist es so. Es ist einfach Kontinuität, aber auch währenddessen Authentizität. Also dass man wirklich sein Credo immer wieder mitgibt und in den Grafiken widerspiegelt, oder in den Bildern, in den Reels. Klar, verbal ist natürlich auch ganz wichtig, dass man Farbe bekennt für das, was man anbietet. Und das Rausstechen in dem Fall, ich glaube, es ist kein Rausstechen, sondern es ist auch da eine Wertigkeit, dass mich was anspricht. Und es sprechen mich Menschen, Emotionen an oder wie sie reden oder was sie reden und dann bleibe ich da hängen. Und dann schaue ich weiter. Also ich meine, du wirst es wahrscheinlich auch merken, wenn du online bist und scrollst, dann bleibst du bei irgendwas hängen. Und so ganz genau kann man es nie wirklich sagen. Es ist einfach eine Emotion und es ist ein Gefühl. Aber was dann passiert, ist, du bleibst jetzt einmal hängen und dann lässt du's, hast du es gelesen und weg ist es. Und dann kommt es vielleicht doch nochmal, weil du bist ja hängen geblieben und dann siehst du es nochmal. Und an der Stelle gehst du in Resonanz mit dieser Werbung und klickst vielleicht sogar auf Folgen. So, und in dem Fall ist es kein Rausstechen, sondern es hat dich einfach dann berührt. Mhm. Und so passiert das tatsächlich auch mit ganz realistischen Dingen, mit ganz einfachen Sachen.
Mhm. Was sind denn so typische Kunden, die mit dieser Herausforderung zu euch kommen? Lass es uns mal praktisch machen, damit die Zuschauer oder Zuhörer jetzt beim Podcast so ein kleines Learning für sich auch rausziehen können. Was kann ich denn umsetzen? Ist ja so eine Frage, ne? Was kann ich jetzt tun, die viele jetzt beim Zuhören oder Zuschauen haben? Was ist ein typischer Kunde, der mit so einer Herausforderung kommt und wie gestaltet ihr das mit dem Kunden, dass der eben dann auch seine Reels, also die kleinen Internetvideos oder eben die Texte oder die Broschüre herausstechend hat und die Kunden sagen, dass das triggert mich irgendwie und das erreicht mich emotional?
Also momentan, also vor ein paar Jahren war es anders, aber momentan haben wir sehr viele tatsächlich Handwerker, kleinere Unternehmen, die gerade starten. Und oder die schon länger am Markt sind und jetzt gern professionell auftreten wollen.
Professionell also heißt, wieder mehr Marketing zu machen? Oder was heißt professionell?
Professionell, also das ist die Aussage der Kunden, die das benutzen. Und das, also man kann ja eigentlich so ziemlich alles selber machen. Es gibt ja genügend Anbieter, wo man einfach was bestellen kann. Und dann wird halt mal schnell ein Logo kreiert oder ein Logo kreieren lassen. Und dann wird das bestellt und dann hat man im Endeffekt ja eigentlich alles zusammen. Aber man hat eben alles zusammen, aber alles auch nicht zusammen. Weil im Endeffekt ist das natürlich keine einheitliche Wirkung. Und das Logo funktioniert vielleicht auch dann nur bei diesem Anbieter, weil man selber hat das Logo ja nicht kreiert. Man kann es nicht verwenden für auf dem Auto zu drucken, etc. Und dann kommen sie einfach und dann wünschen sie sich, dass das Ganze professionell jetzt aufgestellt wird. Mit der Prämisse, dass wir ja natürlich jetzt sehr digital werden und eben das Telefonbuch auch nicht mehr geliefert wird. Das heißt, früher hat man halt den Handwerker oder die Person gekannt oder man hat den Nachbarn gefragt. Das macht man heute auch noch, aber dann wird trotzdem an die E-Mail-Adresse verwiesen. Oder und man schaut einfach, wo finde ich den denn noch? Weil ich möchte ja erstmal gucken, was der kann. Und wenn man halt da weniger präsent ist oder halt eben mit einem Auftritt, der nicht stringent wirkt, der halt einfach nicht zusammenpasst, dann verliert man vielleicht auch mal was. Und da ist tatsächlich so, dass die Kunden kommen und fragen, ob wir da unterstützen können.
Was sind jetzt so die fünf wichtigsten Dinge, die ihr dann mit dem Kunden umsetzt, damit es denn zukünftig professioneller ist? Das war ja das Wording, was der Kunde benutzt in dem Moment.
Ja, also gehen wir jetzt einfach mal von dem Beispiel aus. Es besteht schon irgendwas oder es ist eine Idee da. Also das ist ja auch oft so, dass schon eine Idee mit einer Logo-Idee kommt und dann gibt es tatsächlich erstmal dieses Erstgespräch, was ich führe, um einfach zu wissen, wo willst du was denn hingehen? Für wen ist das denn? Ist das jetzt für Privatkunden? Ist das für Businesskunden? Und was genau brauchst du an der Stelle? Und da kann ich schon viel erfahren über das Unternehmen oder über das, was der Kunde gern an den Mann bringen möchte. Und die Emotionen nehme ich persönlich schon mit. Das formt bei mir dann schon das Bild, was brauchst du denn wirklich? Dann ist meine nächste Aufgabe dann, das Logo oder die Idee, die schon besteht, so aufzubereiten, dass sie wirklich druckbar ist, skalierbar ist, die Farben sowohl im Web als auch im Print funktionieren. Das sind ganz viele kleine Details, die oft gar nicht berücksichtigt werden. Also ich nehme jetzt einfach einen Handwerker, was macht der? Der ist auch öfters mal in Vereinen, dann braucht er sein Logo für irgendeine Präsentation oder für am Fußballfeld vielleicht dann doch, weil er gesponsert hat, eher präsent zu sein. Das ist ja oft in Gemeinden so. Und ja, wenn das Logo dann halt nicht skalierbar ist oder eine Form hat, die eben, da steht eine Fläche zur Verfügung, die ist selten ganz lang und selten ganz hoch, sondern die ist irgendwie immer rechteckig oder quadratisch. Und wenn dein Logo dann halt da nicht reinpasst, dann wird zusammengeschoben und dein Auftritt ist nicht professionell und unter Umständen kann man es nicht mehr lesen, wer du bist. Zum Beispiel. Das ist jetzt so ein Praxisbeispiel.
Du hattest jetzt gerade zwei Begriffe genannt, wo ich nicht weiß, ob die jetzt jeder gleich verstanden hat. Skalierbar. Ja. Darf man sich ja vorstellen, wenn man jetzt von Grafik noch nicht so viel Ahnung hat, als ist es vergrößerbar. Und dabei erinnern sich ja viele noch, wie früher Logos im Kleinen gut funktioniert haben. Wenn man sie groß gezogen haben, gab es so eckige Kanten. Das ist ja heute vielleicht nicht mehr ganz so eckig, aber es wird undeutlich, die Farben verlaufen, die Schrift wird verwässert. Also sprich, je nachdem, in welchem Format die Grafik ja erstellt wurde von diesem Handwerker, ist sie eben nicht dann plötzlich für ein großes Plakat oder Banner am Sportplatz verwendbar. Das ist richtig. Müsst ihr dann umgestalten und gucken, dass es verwendbar ist. Und dann hattest du davon gesprochen, dass ja häufig Logos nicht für die Plätze nutzbar sind, die bedient werden. Also sprich, ein Banner ist oft ja quer und nicht sehr hoch. Wenn da ein Logo drauf muss, was aber eher in der Höhe gebaut ist, weil vielleicht so ein Fliesenleger sagt, ich habe drei verschiedene Bereiche, die ich abdecke und ich habe ein Logo, was mir in drei kleinen Emblemen untereinander die Bereiche zeigt und deswegen ist mein Logo vielleicht auf dem Briefkopf 2 Zentimeter breit, aber 8 Zentimeter lang, dann passt das nicht aufs Banner, weil auf dem Banner wäre das ja nur ein kleiner Teil und der Rest wäre seitlich ungefüllt. Also müsst ihr das umbauen und verwendbar machen für die verschiedenen Einsatzbereiche. Habe ich das so verstanden?
Ja, das ist richtig. Genau. Im besten Fall, wenn wir es neu machen dürfen, machen wir es direkt so, dass es überall funktioniert. Aber im Zweifel, also das haben wir selbst mit unserem eigenen Logo gemacht, dass man es halt auch wirklich mal quersetzen kann, dass man von vornherein festlegt, das nennt man ja auch Corporate Identity oder Corporate Design, dass man von vornherein in einem Brandbook festlegt, wo darf das Logo sitzen, wie darf es sitzen und wie darf es verwendet werden. Mhm. Und das ist einfach ganz wichtig, um den Wiedererkennungswert zu erhalten.
Dass der Handwerker eben, egal wo er erscheint mit seiner Grafik, immer auch gleich wahrgenommen wird, egal ob das Logo jetzt quer oder hochkant oder groß oder klein verwendet wird.
Genau.
Mhm. Schön. Dabei, und da verlieren wir uns jetzt nicht vom Handwerker weg, du hattest eben gesagt, du hattest dir viele Gedanken gemacht, wie deine Agentur heißt. Und Phase Grün ist ja die Agentur.
Ja.
Für was steht denn Phase Grün übrigens? Da habe ich nämlich eben vergessen nachzufragen.
Ja, Phase Grün hat ganz viele verschiedene Aspekte. Unter anderem ist die Farbe Grün natürlich eine wunderbare Farbe. Also ich meine, man kann sie auch gut tragen.
Definitiv, wenn ich jetzt auf dem Video dich sehe.
Und kann sie, also sehr vielfältig, immer Farben sind gut einzusetzen. Und bei Grün ist es halt auch eine Farbe, die ist so Wohlfühlfarbe. Also es ist eine entspannende Farbe. Aber ich habe bewusst auch 3 grüne Töne gewählt. Zu Beginn, wie ich gestartet bin, hatte ich sogar noch eine Ampel auf meiner Webseite. Denn Phase Grün steht auch für die grüne Welle. Und da habe ich natürlich nicht rot-gelb-grün gewählt, weil kein Kunde möchte im roten Bereich zu mir kommen, sondern der ist halt dann im hellgrünen Bereich. Und wir bringen sie dann halt in den schönen dunkelgrünen Bereich. Genau.
Ja, das heißt, ihr bringt den Kunden so richtig in Fahrt auf die Straße.
Genau.
Ja,
schalten alle Ampeln auf grün.
Das ist ein schönes Bild. Alle Ampeln im Marketing auf grün zu schalten. Genau. Dann flutscht's.
Ja.
Schön.
Ein anderer Aspekt ist natürlich auch noch die Nachhaltigkeitssache. Aber das ist gar nicht der Vordergrund. Das spielt automatisch mit rein, ist aber auch ein wichtiger Aspekt. Also auch da schauen wir auch drauf, dass wir die Kunden mitnehmen und auch Alternativen anbieten, um eben Nachhaltigkeit sichtbar zu machen und nutzbar zu machen.
Nachhaltigkeit jetzt inwiefern? Was für ein Papier oder welche Folie ihr zum Beispiel verwendet? Oder genau. Was heißt Nachhaltigkeit in dem Fall?
Ja, also zum einen, wen verwenden wir? Wer produziert die Sachen? Also sind auch die Produzenten nachhaltig? Oder ist das Papier nachhaltig? Oder muss wirklich diese Veredelung sein? Oder können wir nicht eine andere Veredelung wählen, die eben für die Umwelt besser ist? Dann gibt's ja, je nachdem, was man macht, gibt's ja auch Papier mit Samen drin, das man verwenden könnte, um da das dann auch einpflanzen zu können. Und man muss es nicht wegwerfen. Und es entsteht noch Blumen dabei. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte, die man da ansprechen kann, die je nach Zielgruppe halt schon sinnvoll sind. Also wenn ich eine Gärtnerei habe und ich verschicke, oder ich habe Flyer, die aus Samenpapier gemacht sind oder mit Samen drin sogar, ist das natürlich was anderes.
Also werfe ich meinen Flyer zukünftig nicht mehr in die Papiertonne, sondern ins Blumenbeet.
Ja.
Spannend, habe ich es noch nie gehört. Aber tatsächlich eine schöne Idee, dass mein Flyer eben nicht in der Papiertonne landet, sondern dann eben zur Nachhaltigkeit und nochmal zu was Grünem beiträgt.
Ja.
Dann kommen wir wieder zur grünen Phase, also Phase Grün, genau. Deine Agentur. Wir hatten eben davon gesprochen, die 5 Dinge, die Handwerker direkt, oder nicht nur Handwerker, sondern Unternehmer und Selbstständige, direkt umsetzen können, als Learning mitnehmen. Also zum einen sagst du, ist es ja wichtig, dass das Logo so gebaut ist, dass es auf die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten online und offline, also in der realen Welt und in der digitalen Welt funktioniert. Und dass es in klein und groß funktioniert, dass es auf der Visitenkarte gut aussieht, aber auch auf einem großen Plakat. Wenn so ein Handwerker sagt, ich will an der Straße irgendwie auf einem Großflächenplakat im Ort werben.
Genau, ja.
Was sind weitere Dinge, die sofort bei jedem Kunden nochmal zu überlegen oder zu prüfen sind und wo dann auch ein direkter Mehrwert entsteht, wenn man da dran geht?
Also spontan fällt mir gerade noch was ganz Relevantes ein, was ganz Einfaches. Also manchmal bekomme ich auch E-Mails von Handwerkern oder auch sogar einen Flyer. Und da steht dann drauf, wie der heißt. Und dann steht eine E-Mail-Adresse drauf und die endet mit web.de, Gmail, etc. Und dann denke ich sofort, oh nein, warum hat er nicht seine eigene Domain verwendet? Also viele haben eine eigene Domain und setzen sie nicht korrekt ein. Und dann gibt's auch einfach, wir haben doch gar keine Domain für eine Webseite und machen dann Werbung für andere, was ich sehr schade finde. Also das ist einer der Aspekte, der sofort umgesetzt werden kann. Wenn man eine eigene Domain hat, also Domain meine ich den Namen, in der, also die URL, die man eintippt.
Die Adresse im Internet. Wie malerklecks.de.
Genau. Genau.
Dass man dann auch eine E-Mail-Adresse hat wie klaus@malerklecks.de und professionell einheitlich dann auch auftritt und nicht schieß mich tot GMX, T-Online oder was auch immer so ein Sammelbecken gibt.
Richtig. Genau. Und das ist also das, was direkt umsetzbar ist. Und ein wichtiger Aspekt ist, was der Handwerker noch direkt umsetzen kann, ist tatsächlich, die meisten Handwerker arbeiten ja mit WhatsApp oder einem anderen derartigen Anbieter, aber tatsächlich ist es meistens WhatsApp und haben dann aber noch ein privates WhatsApp-Konto und kein Business-Konto. Ist auch etwas, was der Handwerker jetzt sofort, wenn er hier den Podcast fertig gehört hat, sofort umstellen kann. Und sofort nutzen kann, weil mit dem WhatsApp Business hat er die Möglichkeit, seine Produkte direkt zu platzieren und wirkt sofort professioneller.
Ja. Produkt wie zu platzieren? Also ich mach's, aber für die, die jetzt zuhören, die sagen, nutze ich noch nicht, weiß ich gar nicht, wie das geht. Also du kannst ja die andere App runterladen. Du kannst ja statt WhatsApp, die WhatsApp Business, die herunterladen, ist kostenfrei aus dem App Store. Aber was kann ich jetzt damit wirklich handfest tun?
Also zum einen kann man dann sein professionelles Logo da sehr gut platzieren und jeder, der das sieht und der da den kennt, der sieht schon mal direkt, ach ja, das ist der Malerklecks. Und dann gibt es, das nennt sich Katalog und da kann man seine ganzen Leistungen, also ich streiche nicht nur Häuser, sondern mache auch Brücken. Die streiche auch noch mit. Und also alle Leistungen, die man hat, oder ich verwende Naturfarben Also ganz so spezielle Sachen kann man dann platzieren und jemand, der den WhatsApp-Zugang hat, also der mit ihm vernetzt ist, kann da auch sehen, ach, was macht er denn noch alles? Brauche ich das vielleicht? Oder der kann auch sehen, wann ist er denn zu erreichen? Es gibt Öffnungszeiten. Und man kann dann auch einrichten, dass wenn jemand anschreibt, wenn ich gerade nicht ans Telefon gehen kann, dass eine automatisierte Antwort kommt, dass ich mich direkt melde, wenn ich wieder am Business bin. Und das hat den Effekt, dass sich der potenzielle Kunde oder der Bestandskunde einfach gut aufgehoben fühlt, weil er hat eine direkte Nachricht und er weiß, ah ja, er kümmert sich. Und das ist halt auch relevant.
So eine automatische Nachricht zum Beispiel, wenn ich abends irgendwie dem Maler Klecks schreibe, kann ich denn morgen vorbeikommen, um das Angebot zu besprechen, dass dann kommt, vielen Dank für die Anfrage, im Moment ist keine Büroöffnungszeit, aber ich habe es bekommen und ich melde mich morgen.
Ja.
Und das muss ich eben nicht von Hand tippen und muss nicht abends um 11 Uhr noch auf der Couch mein WhatsApp-Konto bedienen, sondern das darf automatisch rausgehen.
Genau.
Sympathisch. Ja. Was fällt dir sonst noch ein, was man direkt umsetzen kann?
Wenn man eine Webseite hat, diese nochmal überarbeiten, ob die auch tatsächlich alles beinhaltet, was relevant ist, oder ob die viele unrelevante Sachen beinhaltet, die vielleicht gar niemand wirklich wissen möchte. Wenn man keine Webseite hat, sollte man sich tatsächlich überlegen, ob man sich nicht doch eine Webseite noch anlegt. Das muss gar nichts Großes sein, dass ich sage tatsächlich mittlerweile, es reicht eine Web-Visitenkarte. Es geht darum, gefunden zu werden und vor allen Dingen auch von den ganzen KI-Systemen gefunden werden. Das ist sehr relevant. Und da kommt man tatsächlich um eine Webseite oder eine Web-Visitenkarte nicht drum herum. Ob es wirklich die klassische Webseite sein muss, das können wir gerne nochmal diskutieren. Da bin ich bereits in der Zukunft und würde da nochmal einhaken, aber eine Domain ist wichtig, also den Namen und eine Webvisitenkarte, auf der ich dann vielleicht auch meine ganzen Social-Media-Kanäle verlinkt habe, die ich hoffentlich habe. Wenn ich nur einen habe, dann habe ich den einen verlinkt, das ist auch wichtig. Einfach gefunden werden, gesehen werden und das ist relativ fix gemacht.
Und wenn du heute nicht ein Konto in irgendeinem der sozialen Medien hast, also Facebook, Instagram oder TikTok, je nachdem, welche Zielgruppe du bedienen möchtest oder LinkedIn, wenn du im Businessbereich bist, wenn du keine Webseite hast, bist du nicht präsent. Das heißt, wenn ich den Maler Klecks im Internet suche und der keine Webseite hat, dann fällt er eben in dieser Suche nicht auf. Und selbst wenn ich die Postleitzahl von meinem Ort damit reingebe, und das ist ja schade, wenn der Maler dann eben nicht da ist. Und ich glaube, heute kann man auch nicht mehr sagen, dass nur noch die Jüngeren im Internet suchen. Das war ja mal ganz lang so. Heutzutage, glaube ich, sucht jeder oder fast jeder alle möglichen Dienstleistungen und Dienstleister im Internet.
Zwangsläufig.
Ja, ne? Selbst ältere Menschen, die jetzt um die 90 sind, von denen kriege ich teilweise WhatsApp. Also sprich, die sind online unterwegs und die haben auch ihre mobilen Endgeräte und googeln im Grunde auf dem Handy oder fragen ChatGPT nach was auch immer. Und wenn ich da keine Webseite habe, sind keine Daten von mir im Internet.
Das ist korrekt.
Ja. Du hattest jetzt mehrfach davon gesprochen und das weiß ich ja, dass das eine Leidenschaft von dir ist. Du beschäftigst dich unheimlich viel mit der Zukunft und was kommt dann auf uns zu? Du bist schon im Grunde von deiner Idee und von dem, was dich tagtäglich beschäftigt, ein paar Jahre im Voraus. Wohin steuern wir denn? Und was wird sich denn alles verändern, deiner Meinung nach?
Wir steuern dahin, dass wir, glaube ich, selbst weniger aktiv sind im Internet, sondern dass unsere KI-Agenten, die wir alle irgendwann mehr oder weniger nutzen werden, für uns Sachen raussuchen und uns mitteilen. Das heißt, unter Umständen komme ich gar nicht mehr auf diese Webseite, um sie zu sehen, weil mir die geliefert wird, die Information. Das finde ich ist ein sehr wichtiger Aspekt, das zu sehen. Wo steuern wir noch hin? In eine Automation, die für meine Begriffe fast schon zu spät ist, um sie zu etablieren im Unternehmen. Aber spätestens jetzt sollte man drüber nachdenken, wie man sich als Unternehmen ausrichten möchte.
Was heißt denn Automation, von dem du gerade sprichst, was jetzt vielleicht zu spät ist?
Also zu spät ist es ja nie. Also es ist auch dafür nicht zu spät. Das war nur so ein bisschen hart formuliert, weil es einfach oft zu lange vernachlässigt wird. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf den Handwerker, der vielleicht noch gar nicht eine Webseite hat, dann brauche ich nicht mit Automation zu kommen, weil der noch nicht mal online ist. Aber das ist eigentlich auch vielleicht manchmal sogar jetzt gut, weil wir dann direkt mit der Automation starten können. Automation meine ich tatsächlich die Implementation von KI, von Workflows, die automatisiert eingerichtet werden. Ich mache es, glaube ich, konkret an einem Beispiel.
Genau, mach mal ein Beispiel, super.
Ja, es gibt die eine Fraktion, die hat so ein bisschen Angst vor der KI, und es gibt die andere Fraktion, die kann gar nicht genug bekommen. Und die Unternehmen sind so genau dazwischen, weil die wollen ja auch ihre Daten schützen. Also möchte ich ja nicht alles in die KI rausgeben, sondern möchte ja für mich. Und für jede dieser Varianten gibt es eine Lösung. Das ist mal das Erste, was für mich sehr wichtig ist. Also ich möchte auch nicht, dass der Kunde jetzt zum Beispiel ein Benutzerhandbuch hat für seine Maschinen, die aufwendig sind, dass der natürlich seine eigene KI hat. Aber das Benutzerhandbuch gibt es jetzt als PDF. Oder es gibt einen Support, der da irgendwo sitzt und auf Abruf ist. Und wenn dann was passiert mit der Maschine, dann wird er angerufen. Das ist jetzt mittlerweile schon in Unternehmen teilweise umgesetzt, aber das ist ein großes Paket, das eben eine eigene Server gebaut hat, mit künstlicher Intelligenz vernetzt oder implementiert. Dann wird alles Wissen aus diesem Handbuch da reingeschoben und dann kommen die Anfragen von den Nutzern an die KI. Und die KI kann dann in Sekunden raussuchen, was er braucht. Und viel schneller agieren. Also wir brauchen weniger Mitarbeiter. Ja, an der Stelle fallen Arbeitsplätze weg. Dann brauchen wir im Grunde genommen noch ein oder zwei wirkliche Menschen, die, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, dann einspringen. Aber auch die können dann auf diese KI zurückgreifen und können ja ganz anders suchen und ganz anders helfen. Also das ist ein Beispiel jetzt für einen großen Betrieb.
Das heißt, ganz praktisch, ich gehe dann auf die Webseite von meinem Heizungsbauer und habe die Frage, wie kann ich an meiner Heizung das oder das einstellen, oder ich habe die in die Fehlermeldung, und dann kann ich in den Chat reinschreiben, das und das habe ich, und da sitzt kein Mensch auf der anderen Seite, sondern ich unterhalte mich mit dem Chatbot, also dieser künstlichen Intelligenz, die alle diese Informationen im Hintergrund hat, mir die passenden Antworten zu geben und mit sich zu unterhalten, wie wir uns miteinander unterhalten. Und zum Teil funktioniert das ja auch sogar mit Stimme.
Ja, ja.
Alexa also war ja nur ein Anfang von dem Ganzen.
Das stimmt, ja. Und das, also gerade wenn es ein großes Unternehmen ist mit aufwendigen Maschinen, können das wirklich Wälzer sein. Und dann müssen eigentlich immer auch Mitarbeiter geschult werden, damit sie auch die passende Antwort haben. Und das würde an der Stelle wegfallen. Und trotzdem würde die Daten autark bei dem Unternehmen bleiben. Das ist eine Variante für große. Jetzt gehe ich mal noch ein kleines Beispiel vielleicht. Ein ganz simples Beispiel, dass ich auch einen Workflow aufbauen kann, wo zum Beispiel meine Webseite aktualisiert wird. Also ich habe Themen, die ich glaube doch ein bisschen abstrakt. Nee, es geht schon.
Mach mal ein ganz konkretes Beispiel, so ein Handwerker, ein kleiner, oder zeig mal, was da auf der Webseite vielleicht benötigt wird, und hol uns mal mit, was man da automatisieren kann.
Genau, zum Beispiel hat er jetzt, also der macht da immer wieder Fachthemen, dass er fachlich jetzt erklärt, wie er was verwendet oder was verneuert, und dann steht irgendwie drin Farbe XY und die hat den Code, und dann gibt es auch noch einen anderen Anbieter und verschiedene Dinge, die da benutzt werden. Und jetzt ändert sich zum Beispiel das am Markt. Und der Anbieter hat eine neue Farbe oder eine andere Bezeichnung dafür. Und theoretisch kann die KI das scannen und kann das auf der Webseite aktualisieren, ohne dass der Fliesenleger jemals eine Hand angelegt hat. Und so kann man das mit ganz vielen verschiedenen Sachen machen.
Das heißt, die KI sucht sich auch die Informationen im Internet raus, durchforstet regelmäßig, ist die Webseite aktuell oder habe ich Fehler drauf und schlägt dem Handwerker vor, das sind die 10 Änderungen, die würde ich jetzt an deiner Stelle machen und er braucht nur noch okay zu sagen. Oder wenn er Automation anstellt, wird es automatisch gemacht, was ich aus meiner Sicht keinem empfehlen kann, weil die KI immer noch Fehler macht, weil sie eben nicht mitdenkt, sondern nur nach Zufall arbeitet.
Ja.
Also einmal drüber gucken, macht es, glaube ich, Sinn an der Stelle.
Genau. Was anderes ist halt einfach die Automatisierung, wenn ich jetzt Neukunden generiere. Also ich habe jetzt einen Newsletter, ich verschicke den auch oder über Social Media, ich habe verschiedene Anzeigen draußen und da fließen dann in meinen Account eben Anfragen. Und so wie ich auf WhatsApp halt das automatisieren kann, kann ich auch da sagen, dann gib direkt bitte eine automatisierte Antwort. Und wenn dann nochmal eine Antwort kommt, dann kann ich einen Workflow einstellen, mit wie reagiert denn dann, also wie reagiert das System dann, was kriegt jetzt der Nutzer nochmal für eine Rückfrage oder tatsächlich, ich kriege jetzt einen Input, dass ich da anrufen sollte. Das, also es gibt im Endeffekt keine Sekretärin mehr, sondern das kann auch automatisiert werden. Aber auch hier ist natürlich auch wichtig, dass man dann als Handwerker noch relativ schnell reagiert. Also so eine lebendige Person wäre schon toll, die man dann halt im Notfall auch mal noch anrufen kann.
Mhm. Automatisiert, habe ich dich jetzt richtig verstanden, heißt also nicht nur, ich habe meine 10 E-Mails in meiner Kampagne drin, das ist ja heute häufig unter Automation verstanden, sondern zukünftig ist es so, dass da jemand, ein potenzieller Kunde, mir schreibt, lieber Maler Klecks, ich habe die und die Wand oder das und das Haus und dann eben nicht die vorgefertigte E-Mail rausgeht, sondern mein System mitdenkt und die passende E-Mail für diesen Kunden rausschreibt und sagt, lieber Patrick, schön, dass du dich meldest, das Haus ist so und so und das wäre mein Angebot und wir arbeiten gewöhnlich mit dem und dem und das sind die Vorteile.
Genau.
Geht das denn heute schon oder ist das Zukunftsmusik?
Nee, das geht auch heute schon. Ich habe gerade letztens mal geschaut, wie das von den Kosten her ist. Es ist halt noch ein bisschen kostenintensiver, aber es ist schon machbar, genau.
Ja. Das wäre jetzt so die Folgefrage gewesen, wenn ich mir so ein kleines mittelständiges Unternehmen vorstelle. Die überlegen ja im Marketing häufig schon, ob sie 2,50 Euro mehr oder weniger ausgeben, geschweige denn 5 oder 10.000. Wenn so eine Automation in der E-Mail eingebaut wird, in die Webseite eingebaut wird, die nicht nur vorgefertigte Dinge abschickt, sondern wirklich individuell mit dem Kunden, dann mit der Birgit, mit dem Patrick oder wem auch immer spricht oder schreibt. Wie teuer wird es denn so ein System im Moment oder gibt es schon günstigere Lösungen?
Ja, also habe ich mir überlegt gehabt, wenn ich jetzt so ein Marketing-Suite, also so ein komplettes Marketing-Teilchen da integriere, was muss denn so ein Handwerker da hinlegen? Und das sind wir schon noch bei 8.000 bis 25.000 Euro.
Also im Moment halt eher rentabel für mittelständige, etwas größere Unternehmen, die auch mehr Traffic haben als nur 2 Anfragen am Tag.
Ja, aber ich selbst bin am Überlegen, mit welchem Geschäftspartner ich tatsächlich sowas aufsetzen kann, um es mandantenfähig zu machen und den Handwerkern dann im Kleinen anzubieten, gerade was Marketing angeht.
Also für kleinere Unternehmen anzubieten, die sich dann auch leisten können.
Genau. Also da gibt es schon mittlerweile Systeme, die das können. Die sind aber auch im Monat noch relativ teuer, tatsächlich, glaube ich, für einen Handwerker immer noch zu teuer und sind noch nicht mandantenfähig. Das heißt, man kann da nicht als Agentur das betreiben. Deswegen schaue ich jetzt, wie ich das machen kann, weil einfach wirklich viele Handwerker betroffen sind, die eben die Kapazitäten gar nicht haben, sich mit dem Marketing so auseinanderzusetzen und das für sie gewinnbringend einzusetzen. Und die Not ist an der Stelle, glaube ich, im Moment schon relativ hoch.
Ja, das habe ich vor kurzem auch von einem Handwerker gehört, dass der mir dann sagte, ja, aber eigentlich will ich ja lieber meinem Handwerk nachgehen. Also sprich beim Kunden vor Ort sein, Hand anlegen oder die Techniker führen und einkaufen. Und wer Schreiner geworden ist, will ja nicht im Büro versacken und Verwaltung machen und Marketing machen, sondern der will ja am Holz arbeiten oder ein Dachdecker will auf dem Dach irgendwas Tolles oder ein Heizungsbauer will dir empfehlen, wie du das bestmöglich noch energieeffizienter machen kannst vor Ort. Ja. Aber Wir als Kunden sind inzwischen ja so verwöhnt, dass wenn wir auf eine Webseite gehen, nachts um 3 die Informationen erhoffen, die uns sofort weiterhelfen. Und dann das Verständnis haben, dass der Handwerker selten im Büro ist und über Handy schlecht erreichbar ist. Das bringt uns ja häufig als Kunden an Grenzen unseres Verständnisses, weil die Gewohnheit eben sich verändert hat. Und da dem Handwerker zu helfen, ich glaube, das ist das, was du als Not bezeichnet hast. Der kommt schon in Zugzwang, dem Kunden gerecht werden zu können an den Stellen, weil der Kunde, also wir alle, so wahnsinnig verwöhnt sind auf dem Markt.
Ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite der Not ist tatsächlich, dass die Handwerker eben online nicht so stark vertreten sind. Und dann auch die gar nicht gefunden werden von dem Kunden. Und was noch dazu kommt, was ein großer Aspekt ist, dass der Handwerker natürlich, der macht einen Top-Job. Aber wer erzählt das niemandem?
Tut Gutes und redet darüber. Er tut Gutes, aber er redet nicht darüber. Genau. Und heutzutage musst du eben auch Bilder und Videos zeigen und die Menschen mitnehmen. Es reicht nicht einfach nur im Ort drauf zu hoffen, dass die Menschen sich das gegenseitig erzählen. Weil auch da hat sich ja der Kunde, also sprich wir alle in der Gesellschaft, uns großteilig verändert.
Ja.
Viele haben einen Handwerker vor Ort und nehmen es einfach hin, dass es so ist. Und dann geht es im Tag weiter. Früher haben die Nachbarn miteinander sich unterhalten, haben sich empfohlen, haben vielleicht gesagt, komm, ich zeig dir mal, wie es bei mir jetzt aussieht. Das macht ja heute kaum noch jemand. Wir können ja froh sein, wenn wir überhaupt noch Nachbarn auf der Straße sehen, mit denen wir uns länger als 2 Sekunden unterhalten können. Und im Internet sind wir aber alle, mehr oder weniger. Und da die Bilder und Videos zu finden, macht Sinn, gell?
Ja, und da macht halt auch tatsächlich Social Media Sinn, auch wenn das natürlich, wenn Handwerker nicht so ganz simpel ist. Und aber über was entscheiden wir denn, welchen Handwerker wir nehmen? Also erstmal wollen wir einen finden. Wenn wir dann einen gefunden haben, wollen wir ja auch wissen, ist das mein Handwerker oder was macht der denn und wie arbeitet der denn? Und so wie wir uns oder wie jemand unsere Agentur auswählt, weil wir so und so arbeiten, so wähle ich ja natürlich auch den Handwerker aus, weil der genau das macht, was ich gern hätte. Und das hat man halt wirklich früher über Mundpropaganda erreicht und heute kann man sich das halt über Social Media erarbeiten oder angezeigt bekommen.
Und es muss ja, glaube ich, auch gar nicht so schwierig sein. Stumpf ist ja manchmal auch Trumpf. Also sprich, ein Handwerker, der, und das habe ich jetzt gerade in der Story die Tage selbst erlebt, den ich als Elektromeister eher im Kopf hatte für, wenn irgendwo Strom zu verlegen ist, vielleicht auch noch Starkstromanschluss. Aber plötzlich sehe ich ein Video, wie die auf dem Dach rumkraxeln und eine PV-Anlage oder Photovoltaikanlage instand setzen, aber auch wirklich aufbauen auf dem Dach. Das habe ich bei dem jetzt nicht vermutet. Ich wusste, dass das auch Elektriker machen, aber ich wusste das bei diesem Unternehmen nicht. Und die haben einfach nur täglich bei der Arbeit einfach mal Foto und Video laufen lassen mit dem Handy und das dann in die Story bei WhatsApp reingesetzt und bei Instagram und Facebook einfach mal gepostet. Und ich glaube, dadurch habe ich einen anderen Blickwinkel auf dieses Unternehmen bekommen und für mich im Kopf abgespeichert, wow, wenn du darüber mal nachdenkst, die sind da ja auch fit, weil ich ansonsten eine gute Erfahrung mit denen gemacht habe auf anderen Gebieten.
Ja.
Und es muss gar nicht die komplizierte Videobearbeitung sein, sondern manchmal reicht es einfach nur, guck mal, was ich heute gemacht habe und ich poste.
Ja. Authentisch sein.
Ich glaube, das ist sowieso ein Trend. Die Menschen haben nochmal Lust, wirklich Menschen zu erleben und die Wirklichkeit zu erleben. Wir haben zu viele Filter und zu viele künstliche Dinge im Internet und einfach mal nochmal zu erleben, was ist denn da wirklich los bei denen? Also dieses Authentische. Ich glaube, da haben wir auch alle nochmal Lust dazu. Ist das was in der Zukunft auch noch mehr gefragt ist, noch authentischer, noch natürlicher rüberzukommen? Gibt es da irgendwas an Zukunftstrend?
Ja, da gibt es, in der Zukunft gibt es quasi so ein Modell, das also ein ganz großer Bereich, der wird natürlich automatisiert ablaufen. Es gibt aber auch in Zukunft einen Premium-Bereich. Und was ist der Premium-Bereich? Der ist nicht die teure Technik, sondern der Premium-Bereich sind die Menschen.
Was heißt das?
Also das heißt, wenn ich eine Leistung von einem Menschen bekomme oder wenn ich mit einem Menschen was zu tun haben möchte, dann ist das in Zukunft eine Premium-Leistung, weil eben der KI-Agent deutlich günstiger ist und schneller ist und das alles liefern kann, aber mir natürlich die Emotionen nicht geben kann. Und in Zukunft wird es einfach wertvoller sein, mit einem Menschen zu arbeiten. Und das ist auch das, was uns ja ausmacht.
Das heißt, wenn ich beim Maler Klecks eine Anfrage hinschicke, muss ich davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz mir automatisch antwortet. Wenn ich aber dann was Spezielles an Beratung brauche, ist das Premium. Premium signalisiert in meinem Kopf, das darf auch was kosten. Und dann muss ich davon ausgehen, dass die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter vom Maler Klecks sich bei mir meldet und die Stundenuhr läuft und ich eine Rechnung kriege über die Beratung.
Ja, das wird so sein.
Spannend.
Weil wir ja alles andere sehr
Menschen sind wieder
einkaufen.
Mehr wert durch KI, ist das, was gerade bei mir aufploppt im Kopf.
Ja, die einen Menschen sind mehr wert. Das sind die, die nämlich nicht abgestumpft sind, sondern sich weiterentwickelt haben, weil KI veranlasst natürlich auch zu weniger Lernen, weil die KI macht es ja. Und man braucht es ja nur zu prompten, man schreibt es rein und man kriegt eine Antwort. Ich muss ja gar nichts mehr lernen. Und deswegen wird es eben Premium, unser Wissen und unsere Empathie und das, was wir verknüpfen können. Das ist halt dann schon nochmal eine besondere Arbeit. Und dadurch, dass wir ja, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken? Also einfach die Qualität wird dann Premium sein. Also natürlich ist kein Premium, wenn ich arbeite, mir die Sachen aus der KI ziehe und dir präsentiere. Wenn ich aber meinen ganzen Erfahrungsschatz und meine ganzen Emotionen da reinbringe und dir zwischen den Zeilen rauslesen kann, wie deine Marketingstrategie aussehen sollte oder aussehen kann, um dich wirklich authentisch zu präsentieren, dann ist das eine andere Leistung. Und die ist halt durch KI nur bedingt ersetzbar.
Ja. Spannend. Da wird sich noch viel bewegen, glaube ich. Auf der einen Seite nimmt uns KI viel Denken und Arbeit ab. Auch wenn ich in meinen Job gucke, wie viel Arbeit hat früher eine Kollegin oder ein Kollege von mir machen müssen, um eine Recherche anzustellen, um einen Text für eine Social-Media-Kampagne, für ein Newsletter zu schreiben. Und heute sagst du, ich habe den und den Artikel da schon geschrieben, mach mir mal das draus, ich hätte gern einen anderen Ton, gehst noch einmal drüber. Und das sind ja Kleinigkeiten, aber die den Arbeitsalltag sehr, sehr vereinfachen. Und das, wovon du gesprochen hast, ist ja noch viel automatisierter und dialogfähiger zwischen KI und Mensch oder zwischen KI und KI. Irgendwann sage ich vielleicht meiner KI, kümmere dich drum und die kommuniziert mit anderen Systemen im Internet. Und
Das ist auch jetzt schon so.
Ist schon jetzt so, ne?
Ja.
Und trotzdem, ich will mir die Illusion ehrlich gesagt nicht nehmen lassen. Und es ist tatsächlich im Moment auch meine Erfahrung, dass Menschen zwar ihren Job verlieren, wenn sie nur noch das machen, was KI auch kann. Ich sag mal, früher gab es die Stenotopistin oder die Maschinenschreiberin als Beruf. Also Schreibmaschinen schreiben oder Steno-Hieroglyphen mitschreiben, während andere gesprochen haben. Dann kam irgendwann das Diktiergerät, dann kam die automatische Diktiersoftware, die das in Text umgewandelt hat. Jetzt kann die KI daraus auch alles Mögliche anderes machen. Okay, diese Jobs verlieren wir vielleicht. Aber das Anwenden von Wissen, das Kombinieren von Wissen, Erfahrung in Verbindung mit, und das finde ich jetzt wichtig, Emotionen, das ist was, das kann die KI im Zufallsprinzip nicht machen. Und ich glaube, an der Stelle sind Menschen noch viel mehr gefragt, auch in der Zukunft. Du hast von Premium gesprochen. Ein Businessplan kann ein Gründerberater heute über eine KI viel besser erzeugen, als viele Gründerberater es imstande sind, selbst zu schreiben. Vor allem, du hast es noch fehlerfrei, du hast keine Zahlendreher drin. Die KI überprüft das 1000 Mal. Das ist wirklich ja in allen Facetten wirklich rund. Aber die KI kann dir kein Logo emotional auf deine Zielgruppe hin so kreieren, dass das Logo auch unterbewusst emotional triggert. Deine spezielle Zielgruppe. Es kann dir Vorschläge machen, aber die KI kann nicht prüfen, ob es wirklich im Bauch kribbelt, wenn du das Logo siehst.
Ja, das ist richtig. Genau.
Und von daher spannend, wo denn der Mensch als Premium-Produkt zukünftig gebraucht wird. Und ich denke, weiterentwickeln dürfen wir uns alle.
Absolut.
Und sollten keine Angst haben vor der KI, sondern die KI ist einfach da. Jetzt ist die Frage, wie können wir sie bestmöglich einsetzen?
Genau.
Ja.
Ja.
Wo geht's denn mit Phase Grün und dir weiter? Ich habe eben schon, und das ist ja vielleicht so ein schöner Abschluss unseres sehr informativen und sehr, sehr inhaltsreichen Gespräches, eben schon in der Einleitung kurz gesagt, du bist ja systemisch auch ausgebildet. Wo geht's denn mit Phase Grün und dir jetzt weiter? Wie kombinierst du das und auf was dürfen wir uns da jetzt noch freuen? Was kommt?
Ja, prinzipiell habe ich das alles schon irgendwie integriert und praktiziere es bereits. Also für mich ist tatsächlich das Systemische nicht mehr eine Frage der, ja, benutze ich es oder benutze ich es nicht, sondern es ist ja automatisch drin. Also mein Leben, es hat sich dadurch auch verändert tatsächlich.
Lass mich einmal kurz dazwischen fragen, was heißt ja. das denn?
Was heißt das denn? Naja, ganz platt gesagt, es ist ganzheitlich so. Und wenn wir das Platte mal rausnehmen und uns das genauer anschauen, ja, es ist einfach das ganze System. Also wie arbeite ich persönlich? Wie nehme ich meine Umwelt wahr? Wie nehme ich meinen Kunden wahr? Wie nehme ich das Unternehmen wahr? Wie nehme ich die Mitarbeiter im Unternehmen wahr? Wie nehme ich das alles wahr? Und wie kann ich das alles ich sage es jetzt mal, optimieren, also im System besser miteinander vernetzen, dass es angenehmer, runter und einfach im Flow läuft. Dazu gehört Achtsamkeit, Wertschätzung, dazu gehört aber auch, was fühle ich und was möchte ich nach außen tragen, also welche Emotion darf mein Logo haben ja, das ist alles einfach eine Fragestellung. Also tatsächlich ist es, glaube ich, bei mir schon kaum mehr möglich, mich mit jemandem zu unterhalten, ohne zu dann schon zu sehen oder zu fragen und das Gegenüber quasi so ins eigene Wachstum zu bringen und Dinge zu sehen, die vielleicht gerade nicht sichtbar waren. Konkret habe ich tatsächlich eine Kundin, die ist schon länger Kundin bei mir. Und wir haben auch das Logo so erarbeitet, dass auch wirklich das Logo sie ist und das sehr authentisch ist. Und es fühlt sich auch authentisch an, sowohl für die Kunden als auch für die Kundin und für die Kunden der Kundin sozusagen. Und jetzt geht das so weiter. Wir entwickeln in einem langsamen Tempo auch die Außendarstellung, also die Webseite muss noch überarbeitet werden, das ist alles noch gar nicht passiert, weil die Kundin sich gerade noch entwickelt und es einfach da auch spannend ist, mit dem Flow mitzugehen. Also und an der Stelle haben wir jetzt gerade nochmal auch eine Broschüre entwickelt für die Kundin und da haben wir ein Gespräch geführt, ja, was möchtest du in deiner Broschüre? Und das Feedback war dann am Ende des Gespräches, vielen Dank, dass wir sprechen konnten, dass du dir die Zeit genommen hast und für die ganzen vielen Impulse, die ich jetzt schon nochmal mitbekommen habe, obwohl es nur über eine Broschüre ging. Das waren Impulse, also wo will sich dich hinorientieren, wie verändert sie sich und was macht das mit ihrem Business und was macht das mit ihr?
Also Persönlichkeitsentwicklung plus Werbeagentur verbunden miteinander.
Ein bisschen, glaube ich schon, ja.
Ja, sehr, ja. Sehr spannend. Klasse.
Ja, aber das Ergebnis, also was die Quintessenz da draus ist, dass die Broschüre ihre Broschüre ist. Das ist.
Also da und ihre Entwicklung auch in der Broschüre integriert ist, beziehungsweise auch sie sich parallel entwickelt hat, während die Broschüre in der Entstehung ist, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau. Ja, das ist richtig. Und was es noch macht, dass es tatsächlich oft der Fall ist, dass ich nicht dreimal anfange, weil es nicht passt, sondern meistens passt es ziemlich direkt, ohne dass noch größere Veränderungen vorgenommen werden müssen, weil einfach das für mich dann klar ist, was die Kundin braucht, beziehungsweise was sie sich wünscht und wo es am besten darstellbar ist. Und dann ist das Ergebnis, der Entwurf, meistens tatsächlich schon fast das finale Ergebnis.
Weil du systemisch anders drauf guckst und anders mitspürst, was da gebraucht wird und wo die Kundin oder der Kunde sich selbst auch sieht und wo es hingehen soll.
Genau.
Hm. Ja. Sehr, sehr spannend. Liebe Birgit, um langsam das Gespräch mit Blick auf die Uhr auch abzurunden, weil die nächsten Termine warten ja und die nächsten Kundinnen und Kunde freuen sich auf dich.
Ja. Das stimmt.
Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen und dir wichtig ist?
Was mir wichtig ist, das Marketing ist so vielfältig und es fängt an, bevor man überhaupt Werbung oder Marketing denkt und hört auch nicht auf, wenn das Marketing oder die Werbung beendet ist. Und dann auch das, was alles danach kommt, was ich mit Neukunden oder potenziellen Interessenten, alles das, was dann kommt, ist auch noch Marketing. Auch das ist ein Punkt, der oft hinten runterfällt. Ja, und dass man sich einfach trauen soll, mal anzurufen und einfach ein Gespräch sucht, ob man überhaupt das Marketing braucht.
Das heißt, ein Gespräch mit dir einfach mal zu suchen und sich zu unterhalten, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir alle mitnehmen dürfen.
Genau. Ich spiele gerne einen E-Kaffee an.
Einen E-Kaffee, einen elektronischen, einen digitalen Kaffee über Zoom. Ja, dann
geht ganz schnell.
Prost. Liebe Birgit, stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, mit einer Botschaft, die so richtig dir aus dem Herzen kommt, weltweit in allen Sprachen, auf allen grafischen und nicht grafischen Plattformen, digital und offline wahrgenommen zu werden. Was ist eine Botschaft, wo du sagst, wenn ich die in die Welt sende, dann wird die Welt ein bisschen besser?
Oh, das ist was Wunderschönes. Ich würde sagen, das wäre für mich Offenheit mit dem Herzdenken und über den Tellerrand hinaus.
Bleib offen, denke mit dem Herzen und schau über den Tellerrand hinaus.
Ja.
Liebe Birgit Kopcic, ganz lieben Dank. Es war mir wirklich eine Ehre, dich interviewen zu dürfen in diesem Podcast. Vielen Dank für deine Zeit und die vielen Impulse für unsere Zuhörer und Zuschauerinnen. Wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast oder geschaut hast auf irgendeiner dieser Videoplattformen und es hat dir gefallen, lass uns doch bitte ein Like da, lass uns einen Kommentar da und zeige dem Algorithmus, dass es dir gefallen hat und dass dieser Podcast, diese Folge Relevanz hat. Denn damit hilfst du auch anderen, die auch diesen Podcast schätzen würden, aber ihn noch nicht kennen, ihn auch ausgespielt zu bekommen, weil der Automatismus hintendran auch in all diesen Podcast-Systemen lernt ja durch die Betrachtung der Zeit, die du dem Ganzen gibst. Und wenn du likest, sagt der Automatismus, dieser Regelautomatismus hintendran, das muss ja Relevanz haben und zeigt es auch anderen. Und es ist nicht nur in der Liebe so, alles, was man teilt, wird irgendwie mehr, vor allem wenn es einen Mehrwert hat. Und tu doch anderen den Gefallen und teile diese Podcast-Folge mit Menschen, denen dieses Gespräch mit Birgit Kopcic rund um Marketing, Online-Marketing, die Zukunft des Marketings auch einen Mehrwert bringen würde. Liebe Zuschauerinnen und lieber Zuschauer, ich freue mich, dass du uns deine Zeit, im Grunde das Wertvollste, was du hast, geschenkt hast, dass du uns diese Stunde zugehört oder zugeschaut hast. Ich freue mich, wenn es in der nächsten Podcast-Folge wieder heißt, werde happy, erfolgreich, für mehr Leichtigkeit im Leben und Business. Dir wünsche ich zunächst, dass du einen großartigen Tag hast. Werde happy, erfolgreich und setz doch mal wenigstens ein, zwei Punkte dessen, was du heute hier rausgehört hast, direkt um. Denk dran, innerhalb von 24 Stunden umsetzen, bringt dich auf jeden Fall Step by Step deutlich weiter. Und alles, was nicht innerhalb von 24 oder 48 Stunden umgesetzt wird, sind wir mal ehrlich, setz da doch sowieso nicht um. Also fang an mit dem ersten kleinen Schritt. Hau rein, werde happy, erfolgreich.